Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Den Text, den wir gerade von Laura gehört haben, aus 1. Johannes 5, ist in einigen Übersetzungen überschrieben mit die Kraft des Glaubens. Und ich habe dazu mal einen Satz vorbereitet, den wir während der Predigt nach und nach vervollständigen werden. Der Beginn ist also die Kraft des Glaubens. Und ich möchte euch zum Anfang ganz gerne eine Person vorstellen, nämlich Adrian. Adrian fing eines Tages an, ein Tagebuch zu schreiben. Und es nennt sich das Tagebuch eines frommen Chaoten. Und es gibt es wirklich. Und dieser Adrian hat es mit der Kraft des Glaubens mal folgendermaßen versucht. Erster Eintrag, Montag, der 6. Januar. Finde im Buchladen ein Buch, in dem es darum geht, wie Christen durch den Glauben Berge versetzen können, wenn sie wirklich im Einklang mit Gott sind. Sehr inspirierend. Wartete, bis keiner in der Nähe war und begann mit einer Büroklammer zu üben. Legte sie auf den Schreibtisch, blickte sie gebieterisch an und wollte, dass sie sich bewegt. Nichts. Versuchte es ihr mit lauter Stimme zu befehlen. In diesem Moment kam mein Sohn Gerald herein und fragte, warum schreist du denn so rum, Papa? Konnte ihm schlecht erklären, dass ich einer Büroklammer Kommandos gab, sagte ich über Stimmprojektion. Dienstag, 7. Januar. Am Abend ein weiteres Rendezvous mit der Büroklammer. Nahm diesmal wirklich Vollmacht über sie in Anspruch. Rührte sich kein Millimeter vom Fleck. Sagte Gott, ich würde alles aufgeben, was er von mir verlangt, wenn er sie dazu bringen würde, sich wenigstens 3 Zentimeter zu bewegen. Nichts. Alles ziemlich besorgniserregend. Wenn man bloß den Glauben von der Größe eines Senfkorns braucht, um einen ganzen Berg zu versetzen, wie viel Hoffnung gibt es dann für mich, wo ich nicht mal eine Büroklammer dazu motivieren kann? Mittwoch, 8. Januar. Erzählte Anne, meiner Frau, ich hätte von einem Mann gehört, der versucht hat, durch den Glauben eine Büroklammer zu bewegen, es aber nicht geschafft hat. Sie gähnte und meinte, naja, ein paar Spinner muss es wohl geben. Samstag, 11. Januar. Heute stand ich besonders früh auf, um dieser verflixten Büroklammer noch eine letzte Chance zu geben. Endete damit, dass ich sie grimmig anzischte. Als ich aufgab und die Tür öffnete, stieß ich auf Anne und Gerald im Nachthemd, die gelauscht hatten und besorgt aus der Wäsche gucken. Ich erklärte mit dem Rest von Würde, den ich aufbringen konnte, dass ich ein Glaubensexperiment durchgeführt habe und ein bisschen aus der Haut gefahren bin, weil es nicht geklappt hat. Anne sagte, aber Liebling, Christsein heißt doch nicht, einem magischen Zirkel anzugehören. Warum sollte Gott von dir wollen, dass du durch den Glauben eine Büroklammer versetzt? Und Gerald fügte hinzu, Papa, ich finde, du bist unbezahlbar. Ich würde dich für kein Geld der Welt hergeben. Gefiel mir, dass er das sagte. Anne kochte mir ein warmes Frühstück, fühlte mich ziemlich glücklich. Und hier endet das Tagebuch. Aber die Frage bleibt, was ist schon diese Kraft des Glaubens, wenn man mit ihr nicht mal eine Büroklammer versetzen kann? Worauf hat sich dieser Adrian da eigentlich verlassen? Und ich frage das einfach mal so, weil die Menschen heute ja an vieles und an alles Mögliche glauben, um beispielsweise so eine Büroklammer zu bewegen oder um sich in dieser Welt irgendwie zu behaupten. Der eine glaubt an das Horoskop, die Schicksalsmacht der Sterne, der andere glaubt an einen Talisman und hat einen magischen Edelstein auf dem Nachttisch liegen. Wieder ein anderer glaubt an das Geld, dass es ihn glücklich und unabhängig macht. Und wer angeblich an gar nichts glaubt, glaubt trotzdem an etwas. Und zwar an sich selbst, seine eigenen Fähigkeiten. Genügt da nicht auch ein irgendwie gearteter Glaube an Gott oder an ein höheres Wesen? Müssen wir da nicht auch irgendwie ja, tolerant sein und jeden nach seiner Fasson irgendwie selig werden lassen? Naja, nehmen wir doch mal folgendes Beispiel. Wenn jemand glaubt, sich gut mit Pilzen auszukennen, aber in Wirklichkeit giftige und essbare Pilze nicht sicher unterscheiden kann, der bringt sich in Lebensgefahr. Vor einigen Jahren sind in Deutschland mehrere Flüchtlinge gestorben, nachdem sie Knollenblätterpilze gegessen hatten. Andere sind schwer krank geworden. Dieser Pilz sieht nämlich einem Speisepilz im Mittelmeerraum sehr ähnlich. Inzwischen gibt es im Raum Hannover sogar Flugblätter und Plakate, mit denen die Menschen vor dem extrem giftigen Pilz gewarnt werden. Und genauso hat es auch eine entscheidende Bedeutung für dein Leben, worauf sich dein Glaube richtet. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja gut, aber haben nicht alle Religionen auch irgendwie so einen Wahrheitsanspruch, der irgendwie richtig ist? Führen nicht viele Wege zu Gott? Aber Johannes ist hier klar. Johannes sagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, also der Retter, der Erlöser, der ist aus Gott gezeugt. Also der ist Gottes Kind. Wir müssen uns also fragen, warum gerade dieser Jesus? Der entscheidende Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und den anderen Religionen liegt nämlich in genau diesem Jesus. In den meisten Religionen kann man Person und Sache irgendwie voneinander trennen. Da gab es dann eine Person irgendwie, die den Menschen einen Weg zeigt, sich selbst aber als Person irgendwie zurücknimmt und zurücktritt und sagen würde, ich habe sonst mit dieser Art von Erlösung eigentlich nichts zu tun. Zum Beispiel Buddha, der den Menschen den Weg ins Nirvana zeigt. Jesus Christus aber sagt, ich bin der Weg und nicht, ich zeige euch einen Weg und auch nicht, ich bin ein Weg unter vielen möglichen. Nein, ich, Jesus, bin der eine und einzige Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und als Krönung setzt er sogar noch drauf, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das waren keine Christen, die das gesagt haben, sondern das war Jesus selbst. Und dazu gibt es keine Parallele in irgendeiner anderen Religion. Und gleichzeitig sehen wir in diesem Jesus, was er getan hat. Er, ganzer Gott, ganzer Mensch, wo wir sehen, dass Gott in allen Religionen irgendwie als absolut und leidensunfähig dargestellt wird, nimmt er in Jesus Leiden, Schmerz und Tod auf sich, um uns Menschen nahe zu kommen. Und es geht in diesen ganzen Religionen, in diesen ganzen anderen Religionen darum, dass du dich anstrengst, dass du etwas tust, dass du dir Mühe gibst, dass du mehr betest, mehr fastest, asketischer lebst, dass du dich noch und noch mehr reinhängst und du damit vielleicht diesen tiefen Graben zwischen dir und Gott überwindest. Jesus sagt uns aber in aller Klarheit die tiefe und auch schockierende Wahrheit, dass so sehr du dich auch anstrengst, du das nicht schaffen kannst. Also du kannst, egal ob du den fünffachen, den achtfachen, den hundertfachen Weg wählst, diesen Graben nicht überwinden. Diese Sünde in deinem Herzen und in der Welt ist viel zu mächtig. Und ihr merkt schon, da kommt es gar nicht mehr auf so eine Büroklammer an. Ob du eine Büroklammer bewegen kannst, weil es hier nämlich um viel mehr geht. Es geht nämlich um den entscheidenden Punkt, ob du dein eigener Erlöser sein und bleiben willst. Und du kannst dein ganzes Leben genau danach streben und dich dabei auch nie irgendjemanden anvertrauen, weil du sagst, ich verlasse mich nur auf mich selbst. Ein harter Gedanke, der keinen Frieden verspricht. Denn den Frieden, den du suchst, den findest du nur bei dem, der sagt, ich bin auf deine Seite des Grabens gekommen. Ich habe deinen Schmerz, deine Angst, dein Leiden und sogar deinen Tod geteilt. Und ich warte buchstäblich mit ausgebreiteten Armen auf dich. Das ist der Glaube, von dem Johannes spricht, der die Welt überwunden hat, der, wie Luther das so schön sagt, den Sieg schon davongetragen hat. Und hier wird deutlich, der Weg des Christentums ist es, dass wir diese ausgestreckte Hand ergreifen. Und dass wir Hand in Hand mit Jesus durch das Leben gehen. Dass er uns führt und uns nicht mehr loslässt, selbst wenn wir fallen und versagen. Diese Hand zu ergreifen bedeutet, dass du neu geboren bist als Kind Gottes und dass du jetzt aus Gottes Kraft lebst, der sich um diese Büroklammern kümmert. Das heißt, wir reden hier also von der Kraft des Glaubens an Jesus Christus. Es geht um ihn, weil er uns nämlich in seinen Sieg mit hineinnimmt. Und auch da kannst du jetzt vielleicht sagen, ja, Jesus, das stimmt. Und ich glaube dir auch, dass du der eine Weg bist, der mich zum Frieden führt. Aber wenn du daraus keine Folgen ziehst, dann ist es noch kein Glaube im Sinne von Vertrauen. Gründe, um das jetzt nicht tun zu müssen oder nicht zu tun, wirst du genügend finden. Ihr wisst zum Beispiel, dass ich über ein Jahr in Japan gewesen bin. Da sind mir zum Beispiel einige Menschen begegnet, die gesagt haben, ja, ich verstehe das auch mit Jesus und ich will es auch irgendwie glauben, aber ich kann nicht, weil ich meinem Familienschrein, meinen Ahnen dienen muss, weil ich nicht meinen Gesellschaftskreis verlassen will und so weiter. Führe den Satz fort. Und doch, zum Glauben, zum Vertrauen gehört ein sich drauf einlassen. Und solange ich mich Jesus nicht anvertrauen will, solange vergreife ich mich immer wieder an den falschen Pilzen. Jetzt willst du bestimmt auch wissen, ob und warum denn dieser Jesus vertrauenswürdig ist. Naja, die Vertrauenswürdigkeit einer Person, die erfährst du nur, wenn du einen Weg mit ihr gehst. Wenn du dich auf ihre Worte einlässt und du es ausprobierst. Wenn du Zeit mit ihr verbringst. Indem du weiterfragst und dranbleibst. Glauben ist immer eine Reise, die mit einem ersten Schritt beginnt. Und die Reise mit Jesus ist die einzige Reise, bei der du mehr und mehr erfahren kannst, dass du eigentlich getragen wirst. Und das ist die wesentliche Zusage, auch wenn du Sorge davor hast, was das vielleicht für Veränderungen in dein Leben mit sich bringt, wenn du dich Jesus anvertraust. Du bist getragen von seiner Liebe und das kannst du nur selbst erfahren. Für Johannes ist genau diese Liebe auch das Wort für den Glauben schlechthin. Er bindet den Glauben an Jesus notwendig mit der Liebe Gottes des Vaters zusammen. Ein paar Verse vorher sagt er, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn wir vom christlichen Glauben reden, müssen wir auch davon reden, dass Gott Liebe ist. Auch das ist heute nicht mehr so selbstverständlich. Aber genau in dieser Liebe liegt die Kraft des Glaubens, der die Welt überwunden hat. Die Kraft des Glaubens an Jesus Christus liegt also in der Liebe erstens des Vaters. Das ist das Erste. Und auch hier ist unser bestes Vorbild Jesus selbst. Sein ganzes Leben hat er in voller Abhängigkeit von seinem Vater gelebt. Und alles, was er tat, war eingebettet in diese Liebesbeziehung zu seinem Vater. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 5. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleichweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Jesus lebte und handelte also aus der Identität des geliebten Sohns. Sein Herz wurde immer wieder mit der Liebe des Vaters gefüllt. Und aus genau dieser Fülle geschah sein Dienst. Auch bei uns geht es nicht um mehr und mehr Anstrengungen, sondern in erster Linie darum, dass ich mein Herz mit der Liebe des Vaters durchdringen lasse. Da wird mein Herz gesättigt. Und von dem, was ich empfange, kann ich weitergeben. Meine erste Verantwortung, mein erster Glaubensschritt wird immer wieder sein, mein Herz zu Gott zu bringen. Ihn mit den Worten Abba, Papa anzureden, wie Jesus das tat. Gott ist Liebe. Und du bist schon Gottes geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Und umso mehr du das Bild des eigenen Geliebtseins von Gott vor Augen hast und im Herzen bewegst, umso mehr wirst du in genau dieses Bild verändert. Nicht durch Anstrengung, sondern durch Anschauung. Paulus sagt es so im 2. Korinther: Indem wir seine Herrlichkeit anschauen, werden wir von seinem Geist verwandelt in das Bild, in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, du wirst dann immer mehr zu dem, was du schon bist. Ein geliebtes Kind des Vaters. Und das bist du nicht nur, während du gerade diese Predigt hörst. Ja, der Alltag kommt auch wieder zurück. Und jeder von uns steht dann in der täglichen Herausforderung, wem oder was wir vertrauen. Und da hast du ein paar Möglichkeiten, dich Gottes Liebe auszusetzen. Und die möchte ich einmal aus dem Buch Leben in der Liebe des Vaters von Manfred Lanz an dieser Stelle einmal aufgreifen. Das erste: Komm zum Herz des Vaters, indem du dich ein paar Minuten entspannt zurücklehnst und Lobpreismusik anhörst. So wie die Lieder, die wir vor und nach der Predigt hören, kannst du da Ruhe vor Gott finden. Ich singe dir ein Liebeslied. Lord, you have my heart. Zweitens, lies dir in der Bibel mal nur einen Vers durch, der dir diese Liebe zeigt, und beweg ihn mal eine Zeit lang vor und mit Gott. Das dritte, vielleicht bist du auch eher ein schriftlicher Typ und magst ein Tagebuch führen. Ein Tagebuch, wo und wie du Gott nahe warst, wo du ihn gespürt hast. Oder das vierte, schreibe Gott doch mal einen Liebesbrief. Oder schreibe einen Liebesbrief von Gott an dich. Oder fünftens, du suchst dir einfach einen entspannten Ort, wo du mit deiner Zeit so umgehst, wie Maria dir eine Flasche Öl zerbricht und über Jesu Haupt ausgießt. Kann das wirklich verschwendete Zeit sein? Ich will es nochmal verdeutlichen. Schau nochmal bitte auf die Predigtfolie. Jetzt können wir einmal die nächste Folie einblenden. Jetzt ist sie mal scharf gestellt für euch. Die ganze Zeit über hat uns dieses Waldstück im Hintergrund schon begleitet. Aber jetzt erst sehen wir wirklich klar, wie schön dieser Ort ist. Und so ist es auch mit der Liebe des Vaters. Wenn du dich hier aussetzt, wenn du sie suchst. Unser Herz braucht das, diese Liebe vom Vater, die in uns immer wieder scharf gestellt wird und die in uns wirken kann. Dieser Ort hier ist übrigens ein Waldstück bei meinem Studienort. Aus irgendeinem Grund habe ich mich da Gott immer sehr nahe gefühlt. Ich bin wahrscheinlich einfach so ein Naturmensch. Und da war jedenfalls auch immer so ein Baumstumpf, auf den ich mich gesetzt habe. Und dann habe ich tatsächlich nichts getan. Gar nichts. Ich war da und ich wusste, mein Vater, der mich liebt, war auch da. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Und ich möchte dich gerne fragen, wo ist ein Ort, wo du Gott nahe bist? Wo du dich seiner Liebe nahe fühlst? Wo du einfach nur bei ihm bist? Nutze diese Orte und befreie dich vielleicht auch von dem Gedanken, irgendwas tun zu müssen. Du darfst einfach sein und dich beschenken lassen. Dieses sich beschenken lassen in der Liebe des Vaters ist mehr als etwas nur für wahr zu halten. Und jetzt wird es langsam an der Zeit, dass wir unseren Satz vervollständigen. Die Kraft des Glaubens an Jesus Christus liegt also in der Liebe des Vaters und zweitens in der Liebe seiner Kinder. Johannes sagt in unserem Text: Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote tun. Und dann kommt da noch dieser komische Satz dazu: Seine Gebote sind nicht schwer. Das könnte ja so ein ganz schöner, runder Text sein, wenn dieser Satz nicht wäre. Eigentlich ist ja das Gegenteil viel öfter der Fall. An Gottes Geboten scheitern wir ja immer wieder. Und Paulus schreibt sogar, dass ihm das Gebot zum Tode gereicht wird. Und ich glaube, das weiß auch Johannes, dass wir auch als Glaubende, als Vertrauende immer noch in einer Welt leben, in der ja ein Kampf abläuft von eigenen Sehnsüchten, von dem Wunsch, irgendwie selbst diese Büroklammer zu bewegen. Kurz gesagt, allem, was nicht Gottes Wille für uns ist. Und das ist aber ein Kampf, von dem Johannes sagt, ihr habt ihn schon gewonnen, weil die Liebe eures Vaters in euch diesen Kampf gewonnen hat. Deshalb kann man eigentlich sagen, diese Liebe in euch, dieser Liebe in euch, ist das Bewahren der Gebote nicht schwer. Paulus sagt, Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Das heißt, aus dieser Liebe heraus kann ich Gottes Gebote als Anleitungen zum Leben verstehen. Zum Beispiel, liebe deinen Nächsten oder bewahre den Sabbat. Wir erinnern uns auch an Florians Predigt von letzter Woche. Das Gute, das Heilige, es ist dir genauso gegeben wie deiner Schwester und deinem Bruder. Noch ein kurzes Beispiel. Im Studium habe ich anfangs oft den Sonntag genutzt, um noch irgendwelche Vokabeln zu lernen. Und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, wie mich das eigentlich gestresst hat. Bis ich dann im Gemeinschaftsraum einem Kommilitonen davon erzählt habe und der mir geraten hat, doch wenigstens mal einen Tag in der Woche wirklich ganz abzuschalten. Und ich bin ihm bis heute dankbar dafür, dass er mir das einfach mal so gesagt hat. So klar. Dann sind Gebote und Liebe auch kein Gegensatz, sondern sie helfen den Menschen in Wahrheit und in Klarheit zum Leben. Darin liegt die Kraft des Glaubens auch untereinander. Und ich merke das regelmäßig, wenn ich mich per Zoom zum Beispiel im Hauskreis treffe oder mit Geschwistern telefoniere und diese geschenkte Liebe teilen kann oder geteilt bekomme, wie gut das tut. Gemeinsam beten, gemeinsam hoffen, gemeinsam mitfühlen und Zeit verschenken. Da wird auch, wie ich finde, unser Gemeindemotto greifbar und erfahrbar. Glauben, gemeinsam leben. Johannes würde sagen, das ist gelebte Liebe. Und ich glaube, immer wieder wird es auch eine Anne oder einen Gerald brauchen, der dir dafür die Augen öffnet. Und genauso auch umgekehrt gibt es Geschwister, denen du immer wieder eine Anne oder ein Gerald sein kannst. Machen wir uns also gemeinsam auf den Weg, die Kraft des Glaubens neu zu entdecken. Denn sie liegt, die Kraft des Glaubens an Jesus Christus liegt in der Liebe des Vaters und seiner Kinder. Denn diese Liebe hat die Kraft, nicht Büroklammern, sondern Herzen zu bewegen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.